Darüber bin ich entsetzt, so schimpft Uli Hoeneß, meint damit zwar nicht die jüngsten Bayern-Ergebnisse, sondern das Gebaren der Upamecano-Berater. Aber es zeigt sich, die Bayern kämpfen gerade um Souveränität am Verhandlungstisch und auf dem Platz. Und in Bremen, da meldet sich der Souverän zu Wort. Die Fans nämlich nach der Entlassung von Trainer Horst Steffen nehmen sie Sportchef Clemens Fritz ins Visier. Wir sprechen heute das Spannungsfeld zwischen Bayern und Werder.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und heute bei uns zu Gast Luise Kropf, Hörfunkreporterin beim WDR. Hallo Luise.
Hallo Malte, danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. In der Bundesliga gibt es ja ab der neuen Saison das sogenannte Debut-Patch. Das kriegen Spieler, die ihre ersten Spiele in der Startelf bestreiten. Du kriegst es heute bei uns ehrenhalber verliehen. Wir haben leider keins, was ich dir physisch in die Hand geben könnte, aber fühl dich mit so einem Patch ausgezeichnet für dein Debüt hier im Fieberpitch-Podcast.
Ja, ich freue mich dann, wenn du es mir zuschickst. Eine Adresse gebe ich dir dann noch.
Das werden wir mal in Auftrag geben, dass wir sowas auch haben und unsere neuen Gäste dann gebührend dann auch damit ausstatten können. Aber lass uns zur Thematik kommen, denn im Fußball ist ja am Wochenende einiges passiert. Du hast als Kommentatorin für den WDR oder für die ARD Sportschau im Hörfunk ja auch arbeiten müssen. Aber lass uns mal in Bremen anfangen. Sportliche Trend zeigt klar nach unten, die Entlassung von Horst Steffen. Daher aus deiner Sicht auch alternativlos gewesen?
Also ich glaube, die große Frage, die sich ja in Bremen stellt, ist, und jetzt weiche ich deiner Frage aus, kann das aber natürlich auch untermalen, weil ich finde, die große Frage, die sich in Bremen stellt, ist es jetzt ein Trainerproblem oder ist es ein Kaderproblem? Also was ist da eigentlich los gerade bei Werder Bremen in Bremen? Ich persönlich, ich glaube, die Haltung trage ich aber auch nicht alleine, finde, Horst Steffen ist ein maximal sympathischer Typ. Ich hatte wirklich so gute Vibes, also auch so gute Gefühle, was seine Personalie in Bremen angeht. Und dass das jetzt quasi so in Anführungsstrichen in die Hose gegangen ist, das hätte ich ihm jetzt nicht unbedingt gewünscht. Er war ja quasi von Tag 1 an nach einer schrecklichen Vorbereitung aus dem DFB-Pokal in der ersten Runde, musste er die ganze Zeit sich so durch so Krisen moderieren und war ja quasi auch bei seinem allerersten Bundesligaspiel, musste er so eine Art Krisenpressekonferenz halten, warum es gerade so schlecht bei Werder Bremen ist. Und er hätte sich eigentlich gerne darauf konzentriert, dass er jetzt sein erstes Bundesligaspiel als Trainer hat. Also das war schon echt jetzt nicht eine einfache Zeit für ihn. Und grundsätzlich habe ich aber die Meinung, dass es jetzt nicht allein an Horst Steffen lag, sondern er auch einen Kader eigentlich zur Verfügung gestellt bekommen hat, der jetzt nicht so richtig wirklich in Fahrt gekommen ist oder auch nicht die Qualität hatte, die er vielleicht benötigt hätte oder die Werder Bremen im Großen und Ganzen benötigen würde, um besser in der Bundesliga dazustehen. Also deswegen muss man neben ihm auch andere Verantwortliche bei Werder Bremen sicherlich in die Verantwortung nehmen, weil nur allein an Horst Steffen, und das ist jetzt nicht allein der Sympathie geschuldet, die ich für ihn habe, sondern auch einfach an dem, was ich von ihm bisher gesehen habe, unter anderem bei Elversberg und auch bei Bremen, finde, das wäre viel zu kurz gegriffen zu sagen, Horst Steffen ist jetzt der das Bauernopfer, das gehen muss und jetzt wird alles besser bei den Bremern.
Du sprichst die Sympathie an. Ist er vielleicht auch am Ende zu nett gewesen? Das ist ja auch was, was ihn jetzt so umwebt, dass er eben jetzt auch nicht gefordert hat, ich brauche Spieler XY, ich muss andere Spieler haben als die, die ihr mir hier vorgesetzt habt. Das war ja von ihm oder nie zu hören gewesen. Er hat ja eigentlich sich sehr bescheiden mit der Situation dann auch, in Anführungsstrichen, arrangiert.
Ja, ist ja die Frage. Also ich habe ihn vor allem öffentlich, in der Öffentlichkeit auch immer als einen sehr netten Typen wahrgenommen, der wenig bis gar nicht fordert und quasi damit die Linie des Vereins mitgeht. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie der intern da unterwegs war mit seinen Kolleginnen und Kollegen und seinen Bosses. Aber ja, grundsätzlich, wenn man das jetzt so drehen möchte, ja, vielleicht war er zu nett, aber wie gesagt, man weiß halt auch nicht, wie der intern da vielleicht dann doch auf den Tisch gehauen hat und ein anderer Horst Steffen da zur Geltung kam und so grundsätzlich, selbst wenn er da was gefordert hätte, also Werder Bremen hat jetzt auch nicht die fetteste Geldbörse auf der Welt, also dementsprechend wäre das auch, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen gewesen. Also ich glaube, er musste so auch mit dem arbeiten, was ihm einfach dahingeschmissen wurde. Das klingt jetzt sehr negativ, sind ja auch alles Menschen, aber er muss halt mit dem arbeiten, was ihm da zur Verfügung gestellt wurde. Und das war halt letztendlich nicht das, was er gebraucht hat, kann man glaube ich sagen.
Und das schlägt sich dann in den Niederlagenserien beziehungsweise überhaupt in der Serie nieder, die sie jetzt eben dann haben. Seit dem 7.11.25 nicht mehr gewonnen. 2:1 gegen Wolfsburg, damals noch den letzten Sieg gefeiert, danach 10 Spiele ohne Sieg. 4 Remis, 6 Niederlagen, Sturz auf Platz 15, 19 Punkte, 22:38 Tore. Ja, also die Argumente waren dann aber zumindest dann am Ende nicht mehr da, dass ihn die Sympathie, die ja auch viele im Umfeld dann für ihn hatten, retten konnten. Was man so hört aus der Mannschaft, ist aber ja auch, dass er da, ja, es gab keinen offenen Kabinenbruch, aber dass es da doch schon Probleme gab, dass es da atmosphärische Störungen gab.
Ja, das hat ja, glaube ich, mit dem System zu tun, was Steffen gerne gespielt hätte, fanden die Spieler jetzt teilweise nicht ganz so cool, weil sie dann auf fremden Positionen agieren mussten.
Zum Beispiel, in der Dreierkette plötzlich agieren musste auf der linken Seite.
Ganz genau, das fand er halt nicht so cool. Grundsätzlich gab es da halt ja diesen System-Switch auch über die Saison hinweg. Also die Saison ist ja jetzt noch nicht so mega, mega alt und trotzdem hat man die Bremer immer in unterschiedlichen Systematiken von hinten raus spielen sehen. Und ich meine, wenn du als Mannschaft eh so unsicher daherkommst, so eine lange Serie ohne Sieg hast und dann ständig noch am Wechseln bist, plus dann noch Spieler um die Ecke kommen, die halt sich damit nicht so wohl fühlen, dann ist das natürlich auch extrem schwierig für ihn als Trainer gewesen, da einfach eine gerade Linie zu finden. Also klar, er hätte es durchdrücken können, da wären wir wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast, war ja vielleicht zu nett. Ja. Aber es ist ja dann auch immer die Frage, die Henne- und Ei-Frage. Also packst du jetzt ein System deiner Mannschaft drauf, womit sie sich wohlfühlen, aber was offensichtlich jetzt nicht so erfolgsversprechend ist, oder versuchst du ein anderes System durchzudrücken, was erfolgsversprechender ist, aber hast dann halt nebenbei Spielern, die sich nach Spielen äußern und auch dann ganz direkt sagen, dass sie eigentlich sich nicht auf dieser Position sehen, ist, finde ich, eine ganz schwierige Balance, die da in Bremen gefunden werden musste und die am Ende nicht gefunden werden konnte eigentlich.
Wobei man sagen muss, die Mannschaft, tot war sie nicht. Also das Aufbäumen gegen Hoffenheim in der Schlussphase, auch wenn es am Ende nicht belohnt wurde, die hatten ja gefühlt, glaube ich, in den letzten 20 Minuten 30 Schüsse aufs Tor der Hoffenheimer, überspitzt gesagt, abgegeben. Aber die haben sich da einfach dazwischen geworfen. Jetzt der späte Ausgleich gegen Gladbach, ja zumindest auch ein Zeichen, dass die Mannschaft lebt und jetzt nicht zwingend gegen den Trainer spielt.
Ja, total. Ich habe das Spiel, ich war am Samstag jetzt unterwegs und habe es dann natürlich in der legendären ARD-Bundesliga-Konferenz im Radio gehört. Und als sich dann der Kollege aus Bremen meldete mit so Tor in Bremen, also erstmal Gänsehautmoment und dass dann ausgerechnet Keke Topp auch noch das Tor macht, da saß ich wirklich im Auto und war so, das gibt es jetzt nicht, weil der hatte ja gefühlt diese Saison also gar nichts auf die Kette gebracht bisher und hatte ja, glaube ich, davor auch noch gar nicht getroffen, wenn ich das jetzt richtig abgespeichert habe, dass der dann ausgerechnet so spät den Ausgleich für Bremen in so einem Spiel macht, das hatte für mich eigentlich eher was von einem positiven Momentum, aber gefühlt muss ja auch schon vorher in Bremen was vorbereitet gewesen sein, dass wenn es keinen Sieg gibt, keinen überzeugenden Sieg, dann eben Horst Steffen gehen muss, weil Werder Bremen ist ja bekanntermaßen so ein bisschen langsamer in Entscheidungen treffen, das hatte ja auch Ole Werner mal, als er noch Trainer bei Bremen war, kritisiert, öffentlich sowie intern in Hintergrundgesprächen. Und es macht halt so den Eindruck, dass die Bremer sich schon gut vorbereitet haben auf Ergebnisse Unentschieden und Niederlage. Und deswegen hatte das Horst Steffen jetzt natürlich nicht gereicht. Aber als ich da im Auto saß mit der ARD-Bundesliga-Konferenz, dachte ich so, ach, das könnte jetzt echt sowas wie ein Turnaround sein. War es dann aber leider für Horst Steffen nicht. Aber vielleicht bringt es ja was der Bremer Mannschaft, dass sie ein paar Pünktchen jetzt noch sammeln.
Wobei, so vorbereitet waren sie dann doch nicht, dass sie zumindest schon den Plan B in der Hinterhand gehabt hätten.
Meinst also, mit einem Trainer jetzt?
Dass sie jetzt Clemens Fritz schon gleich den neuen Mann oder die neue Frau, es wurde ja auch kurzfristig mal über eine Frau diskutiert, was am Ende dann eben doch nicht zum Tragen kam, mit Fritzi Kromp, die Damentrainerin zu den Herren rüberzuziehen. Aber es soll jetzt wohl doch jemand von außen kommen. Aber so vorbereitet war er dann doch noch nicht. Oder muss er erst bei Transfermarkt gucken, wer frei ist, Füllte?
Ja, das könnte sein. Vielleicht braucht er da noch einen Tipp von außerhalb. Ja, ich meine jetzt mit vorbereitet, dass man sich quasi ja schon zurechtgelegt haben muss, mit Horst Steffen wird's jetzt nicht weitergehen und dann quasi jetzt erstmal den nächsten Schritt dann jetzt aushandeln muss, wer es denn werden könnte, ist ja auch einfach schwierig für Werder Bremen. So schätze ich das jetzt aus weiter Entfernung ein. Ich bin ja lange nicht so nah dran wie die Kollegen aus Bremen beispielsweise. Aber Bremen hat halt einfach kein fettes Portemonnaie. Und dann wird's halt auch schwierig, einen Trainer zu finden, der das Potenzial hat, Werder Bremen Bundesligisten zu trainieren, aber dafür dann auch eventuell Abstriche macht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Marco Rose denken, der ist ja frei, auch zuletzt ja schon viel mit Eintracht Frankfurt genannt worden. Edin Terzic wäre ja auch frei. Also es sind ja alles so große Namen, die aber gar nicht leistbar sind für die Bremer. Also da müssen sie jetzt wirklich in die Trickkiste greifen, um da wen zu finden, den, der nicht nur funktioniert, sondern den sie halt auch einfach bezahlen können. Sehr schwierige Gemengelage, plus man muss sich ja auch in Bremen die große Frage stellen, was für einen Trainerprofil brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Also brauchen wir einen Feuerwehrmann mit Blick auf die Tabelle? Brauchen wir jemanden, der uns dann doch nochmal weiterentwickelt? Oder brauchen wir jemanden, der ein Seelenflüsterer ist, um eine verunsicherte Mannschaft einfach wieder auf einen geraden Weg zu geben? Das finde ich auch ganz schwierig zu sagen für die Bremer. Und da bin ich ganz gespannt, wen sie sich holen werden, weil potenziell könnte... Macht ja alles Sinn in Bremen, also Feuerwehrmann, jemanden, der mit Perspektive da rangeht oder jemanden ganz anders. Aber letztendlich müssen sie sich da wirklich straff machen und klar sein, was braucht Werder Bremen jetzt in dieser Situation. Und da bin ich ganz gespannt, wen sie dann da ja vielleicht aus dem Hut zaubern werden. Vielleicht einen Namen, den wir nicht unbedingt auf der Pfanne hatten.
Also im Moment scheint es ja tatsächlich eher in Richtung Feuerwehrmann zu gehen, um dann den Klassenerhalt auf jeden Fall zu sichern. Das scheint ja jetzt im Moment zumindest so die primäre Herangehensweise von Clemens Fritz zu sein, der ja auch auf der Kippe steht. Also es gibt ja eine Fanpetition, die sich schon vor der Entlassung von Horst Steffen auch gegen ihn gewendet hat. Natürlich ist da dann dieser Eindruck des Transfermarktgate, ich spreche das einfach mal jetzt so, oder gebe dem einfach mal diesen Namen, natürlich da im Hintergrund auch mit dabei, dass er eben nicht wusste, dass er auch zur Winterpause noch durch den Spieler leihen konnte, dass er erst durch einen Bericht von transfermarkt.de drauf kommen konnte, was er überhaupt als Sportchef für Chancen hat auf dem Transfermarkt, hätte er ja eigentlich auch wissen müssen. Aber es sind ja auch im Grunde seine gesamte Bilanz seiner Amtszeit ist ja von den Fans durchaus kritisch zu bewerten.
Ja, total. Also ich habe auch von der Petition mitbekommen. Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also wenn die Petition ist ja quasi, wenn man es jetzt ganz einfach formulieren möchte, vom Verein, aber Fritz ist ja nicht vom Verein angestellt. Dementsprechend könnten jetzt die Fans ihn nicht rausschmeißen durch eine Petition, die da irgendwie anberaumt wird und zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung führt. Grundsätzlich wollen da, glaube ich, viele einfach Transparenz haben und mal gut aufgezeigt bekommen, was sind da eigentlich die Ideen, warum ist das so, wie das ist. Wir wollen da gerne mal so ein bisschen mitgenommen werden. Ich habe jetzt eben noch so quer gelesen, also Werder Bremen hat ja die haben ja schon ein paar Neuzugänge geholt, auch für diese Saison. Aber der einzige, der ja eigentlich richtig funktioniert, ist der Verteidiger Sugawara. Und ansonsten sind das ja alles so, also um es jetzt hart auszudrücken, so Flops gewesen. Das ist dann schon etwas, was man ja Fritz halt einfach ankreiden muss. Das hätte er besser machen können. Und das ist dann auch letztendlich was Horst Steffen oder bei Horst Steffen dazu geführt hat, dass die Situation in Bremen jetzt so ist, wie es ist. Deswegen meinte ich ja auch am Anfang, er trägt sicherlich auch eine Teilschuld, aber er kann die ganze Schuld nicht allein auf seinen Schultern lasten haben. Also dafür ist dieses Gewirr rund um Werder Bremen, finde ich, viel zu groß und haben viel zu viele Leute auch einfach gravierende Fehler gemacht. Ja.
Und wenn du Spieler verlierst, wie Marvin Ducksch natürlich, wie Oliver Burke oder Miloš Veljković, die ja wirklich Leistungsträger dann auch bei den Bremern waren und die nicht gleichwertig ersetzt, Chris, weil du Spieler holst, die ja gut, aber vielleicht auch nicht zu Bremen gekommen wären, wenn sie nicht diese Verletzungshistorie zum Beispiel hätten, oder wie Boniface zum Beispiel, der ja vom Namen her und auch als Idee durchaus Sinn gemacht hat, vor allen Dingen auch für schmales Geld eben ihn zu leihen. Aber wenn der natürlich nur verletzt ist und sich mit anderen Problemen dann plagt, dann bist du natürlich auch als Kaderplaner ein bisschen aufgeschmissen. Diese Dinge kannst du auch nicht alles immer ausschließen.
Ja, da habe ich jetzt... Ich ordne das mal als interessanten O-Ton von Max Kruse gehört bei den Kollegen vom Doppelpass. Der hat quasi erzählt, dass er es auffällig findet, dass bei Bremen immer wieder Spieler durch den Medizincheck kommen, die bei anderen Teams und Vereinen halt eben nicht da durchgekommen sind. Also
wurde ja bei Milan vorher abgelehnt und ganz dann hat Werder zugeschlagen. Ne? Ja.
Genau, also Stichwort Victor Boniface. Ist halt wahrscheinlich dann auch so ein Gambling. Also keine Ahnung, wie willst du sonst als Werder Bremen an Spieler rankommen, die eigentlich in ganz anderen Sphären unterwegs sind, ja. Beispielsweise Victor Boniface. Ist dann halt so ein Gezocke, das musst du machen als Verein, wenn du keine Kohle hast. Und es sieht halt besonders blöd aus, wenn es dann nicht funktioniert, wie im Fall von Boniface. Also ich meine, es hatte ja eine Spannweite von bis. Also das kann der Transfer der Saison sein, wenn der funktioniert, weil super Stürmer, ne? Also haben wir alle in Leverkusen mitbekommen. Aber es ist jetzt halt eben die andere Richtung leider geworden. Ich hätte einen fitten Boniface gerne bei Werder Bremen gesehen, der ein paar Tore schießt. Und so schießt jetzt auf der Mittelstürmerposition halt echt blöd da in Bremen. Ne? Also es ist schon wirklich eine Problemstelle, wie ich finde.
Definitiv.
Auch wenn du jetzt nochmal nachgeschoben hast, aber trotzdem bist du da jetzt nicht ganz so fett aufgestellt. Ne?
Nein, schlägt sich auch in der Torausbeute absolut nieder. 22 Tore nach 20 Bundesligaspielen. Das ist jetzt ja auch eher die Bilanz eines ja fast Absteigers.
Ja.
Aber nochmal zurück zur Petition. Du hast schon gesagt, also man kann Fritz oder die Fans können Fritz damit natürlich nicht absetzen, aber sie können natürlich Druck auf den Verein ausüben, auch auf ihn. Und er steht jetzt ja auch unter Druck. Er muss jetzt liefern und die richtige Lösung dann auch in der Trainerfrage präsentieren, weil die Lösung, die er eigentlich wollte, Horst Steffen, das war ja seine Lösung, die er vorgeschlagen hat, die er durchgedrückt hat, die hat sich dann schon nach 7 Monaten eben als Flop dann erwiesen. Der nächste muss sitzen, zumindest um den Klassenerhalt zu halten oder zu schaffen. Bruno Labbadia, Daniel Thun, Bo Svensson oder Felix Magath, der hat sich selbst ins Gespräch gebracht.
Also, ich habe auch schon an Daniel Thun gedacht, aber wusste jetzt gar nicht, dass er in der Verlosung ist, weil ich kenne ihn noch aus Düsseldorfer Zeiten, weil ich da öfters bei den Heimspielen bin, weil Sendegebiet WDR und so weiter und so fort. Ich fand, also menschlich ist das ein super Typ. Der hat es damals auch geschafft. Der ist ja zu Fortuna gekommen. Da sind die in der zweiten Liga unter Christian Preußer, hieß er damals, der Cheftrainer, wirklich in Richtung dritte Liga gerutscht und waren da mittendrin im Abstiegskampf. Und Daniel Thun hat es sehr schnell geschafft, den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in seiner ersten Saison zu stabilisieren. Und dann war er ja öfters echt nah dran am Aufstieg in die Bundesliga, gipfelnd mit dieser dramatischen Relegation gegen den VfL Bochum, wo sie ja zunächst im Hinspiel 3-0 geführt hatten und dann ja dramatisch im Rückspiel im eigenen Stadion im Elfmeterschießen dann doch in der zweiten Liga bleiben mussten. Also ich persönlich halte ihn für menschlichen Supertypen, traue ihm auch diesen Anzug Feuerwehrmann zu oder diese Uniform und würde mich total freuen, wenn wir den wieder auf im Fußballbusiness in Deutschland erleben könnten. Ich glaube auch, er würde gut nach Bremen passen. Er hat natürlich eine HSV-Historie. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das dann bei den Bremer Fans ankommt, aber in so einer Situation muss man dann, glaube ich mal, so ein bisschen das so wegwischen und sollte das dann nicht so viel voll nehmen. Aber ich glaube, es ist ja ein Nordpflänzchen, der Thun. Dementsprechend könnte ich mir das echt gut vorstellen.
Und wenn er liefert, ich glaube, dann ist sowieso alles egal. Und wer es jetzt auch am Ende wert, wie groß siehst du denn die Abstiegsgefahr der Bremer? Weil im Moment Rang 15, das rettende Ufer ist gerade noch so erreicht, aber darunter wird es dann auch schon wieder eng. Ich glaube, ein Punkt auf den 16, auf den Relegationsplatz.
Ja, es ist schon echt tricky, diese Saison. Allgemein mit Abstiegskampf, finde ich. Also du hast so ein paar Teams, also auch Heidenheim, die haben ja gestern wieder in Dortmund gezeigt, dass man sie auf definitiv nicht abschreiben sollte. Ne, sie stehen jetzt ganz unten mit 13 Punkten, meine ich. Also die kann man auch noch nicht so wirklich wegwischen. Und dann ist ja nach oben, muss ja noch eigentlich mehrere Teams, also wenn wir jetzt von einem Spieltag ausgehen, und Relegationsplatz, da ist ja eigentlich auch noch Gladbach mit drin auf Platz 12, weil die halt eben 21 Punkte haben. Weiß es das Torverhältnis jetzt gerade nicht, aber
Torverhältnis bei Gladbach ist -9 und bei Werder -16.
Ui, das ist natürlich echt bitter. Also Abstiegsgefahr ist bei Bremen absolut gegeben. Was dann natürlich auch die Reaktion jetzt aus Bremen erklärt. Ja. Trainer weg. Bremen ist geprägt durch die Saison mit Kohfeldt. Oder wie er auch lange genannt wurde, Kohlfeld von Sportjournalisten. Da hat man wirklich viel zu spät reagiert und ist dann am Ende runtergegangen in die zweite Liga. Und das hat nicht nur den Verein, sondern natürlich auch viele Fans geprägt. Und dementsprechend ist man da jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger, also offensichtlich. Und also Bremen ist sicherlich in nicht in absoluter Abstiegsnot, aber sie sind natürlich mit Blick auf die Tabelle 0,0 durch und können da jederzeit wieder reinrutschen. Also ja, Bremen muss da echt aufpassen, so wie alle anderen da unten auch. Ne?
Na klar, und die Punkte
sehr fluid, was das angeht.
Werder hat natürlich auch ein bisschen das Pech gehabt mit dem Spielplan. Denn ich meine, die letzten Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, Hoffenheim, die sind ja in dieser Saison auch eine Klasse für sich. 0-2 verloren. Gegen Leverkusen, auch eine Spitzenmannschaft, auch verloren. Ja. Gegen Frankfurt, eigentlich eine Spitzenmannschaft, im Moment nicht so richtig, aber da haben sie auch immerhin einen Punkt geholt, die Bremer. Und gegen Dortmund, ja gut, die sind eben auch im Moment stark, 0-3. Jetzt noch Freiburg und die Bayern und danach wird es leichter. Hätte man nicht das vielleicht mit Horst Steffen dann auch noch überstehen können, weil gegen Freiburg und die Bayern, wenn sie denn Normalform haben, holst du eigentlich ja auch nichts.
Ja, ich meine, über so einen Zeitpunkt so einer Trainerentlassung, da kann man ja immer drüber streiten. Also ich persönlich finde es schon einen unglücklichen Zeitpunkt, weil wir haben heute noch das Transferfenster, was auf ist. Mhm. Wenn Bremen jetzt sich noch irgendwie genötigt sehen sollte, wen zu holen, dann wird es ja doppelt schwierig, weil du kannst, oder ich stelle mir das sehr schwierig vor, einen Spieler von deiner Mannschaft, deinen Spielideen zu überzeugen, wenn du noch nicht mal einen Cheftrainer da sitzen hast, sondern so eine Übergangslösung. Ne? Ist blödes Timing, wie ich finde. Ist jetzt halt, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn hätte, also ich persönlich hätte ihn gar nicht gekickt, einfach weil ich ihn so gern habe. Wenn, dann hätte man es vielleicht vorher machen sollen oder hätte ihm noch die zwei Spiele geben sollen, um sich da so ein bisschen besser aufzustellen. Ist schon blöd. Also ganz schwierige Situation, in der die Bremer gerade sind.
Danach St. Pauli, Heidenheim, Union, Mainz, Wolfsburg, Köln und der HSV. Ui. Also da kann man natürlich eher dann schon punkten. Aber die Gefahr ist natürlich, du bist in der Abwärtsspirale, kriegst vielleicht bei den Bayern dann einen eingeschenkt, so richtig. Und dann
Alles Gegner von unten, ne?
Die kommen. Im Kopf alles blockiert und dann in den 6-Punkte-Spielen hast du dann auch irgendwie keine Moral mehr. Aber wenn du jetzt bei uns ist der Blick in die Glaskugel ja immer durchaus gern gesehen.
Bin zum ersten Mal hier, kannte ich noch gar nicht.
Was passiert denn eher? Werder steigt ab oder Upamecano bleibt bei Bayern? Oder verlässt auch Bayern? Kannst du ja aussuchen, in welche Richtung du das drehen willst. Ich versuche eine Überleitung.
Ja, ich mag das schon. was passiert eher? Ich glaube, Upamecano bleibt bei den Bayern. Und jetzt du.
Würde ich jetzt aus Bayern-Sympathie-Sicht natürlich durchaus unterschreiben, weil er ja im Moment schon jemand war, der in der Saison für die Bayern gut performt hat und schon jemand ist, mit dem man hinten absichern kann. Vielleicht nicht unbedingt an der Seite von Min-Jae Kim, sondern eher mit Jonathan Tah, wenn man sich das HSV-Spiel nochmal ins Gedächtnis ruft. Aber nein, würde ich schon aus Bayern-Sicht durchaus unterschreiben, dass wenn er bliebe, schon ganz gut wäre. Aber entsetzt sich die Tatsache, dass die Upamecano-Seite immer noch pokert, obwohl sie ja angeblich enorme Summen da auf dem Tisch liegen haben sollen? Entsetzt sich das genauso wie Uli Hoeneß?
Ja, hat sich ja mal wieder zu Wort gemeldet, ne? Habe ich auch gesehen. Also ich, so wie ich das mitgeschnitten habe, ist ja quasi, er fühlt sich wohl in München, nicht nur in der Stadt, sondern auch beim Verein. Seine Familie fühlt sich in der Stadt sehr wohl. Also da ist ja eigentlich sehr viel gegeben, auch an so soften Sachen, die dafür sprechen, dass er einfach bleibt. Wenn man jetzt quasi Uli Hoeneß folgt und seinen Aussagen, dann wollen ja seine Berater möglichst viel Kohle aus der ganzen Sache rausziehen. Und das ist halt der moderne Fußball. Ich persönlich würde... war jetzt nie als Profi unterwegs, aber ich würde halt so ganz küchenpsychologisch denken, wenn es dir doch so gut geht in einer Stadt, in einem Verein und nicht nur dir, sondern auch den Menschen um dich herum, schlägt sich dann nur positiv auf deine Leistungsfähigkeit nieder. Also so, dann bleib halt doch da. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bayern dir einen Hungerlohn bezahlen und es waren jetzt auch keine geringen Zahlen, die da auf den Tisch geknallt haben. Dementsprechend wüsste ich jetzt gar nicht, warum man denn jetzt bei gefühlt 250 Millionen jetzt noch um die letzten 2 Millionen irgendwie falschen muss. Ne? Also ich finde das irgendwie einen komischen Angang, muss ich ehrlicherweise sagen.
Wir können die Zahlen mal kurz nennen, die da angeblich auf dem Tisch liegen. Wir wissen es ja auch nicht. Wir wissen ja auch nur, was dann eben kolportiert wird. Im Grunde weiß es wahrscheinlich keiner außer den Beteiligten. Aber was da so durchsickerte, 20 Millionen Gehalt, 20 Millionen Euro Handgeld, wenn er denn jetzt seinen Vertrag, der ja im Sommer ausläuft, verlängert. Eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen, angeblich schon ab Sommer 2027. Das hätte er alles gekriegt, wenn er denn bis zum 1. Februar gesagt hätte, mache ich. Was mich da auch sehr stutzig macht bei dieser Geschichte, 20 Millionen Handgeld, wenn er dann ein Jahr bleibt, das ist aber auch schon heftig, hätten sie ihm auch gleich das Gehalt an höher zahlen müssen und kein Handgeld.
Ja, das sind ja, 40 Millionen Jahresgehalt, die er dann im ersten Jahr kriegt, ne?
Wäre dann so, ja.
Ja, das ist nicht wenig Geld. Also dementsprechend, also ich würde sagen, ich hätte da zugeschlagen, aber die Frist ist ja jetzt gestern Nacht abgelaufen, ne? Du wirst das mehr mitgeschnitten haben als ich und dementsprechend wird es da jetzt hoffentlich bald mal ein bisschen Klarheit geben über...
Die Bayern wollen ja Druck machen, dass es in dieser Woche, oder versuchen damit ja Druck zu machen, dass sie auch sagen und auch Eberl jetzt freie Hand geben, dass er diese Klausel oder diesen Vertrag dann auch durchaus aufkündigen kann und einfach sagen kann, nö gut, das Angebot ziehen wir dann mal zurück. Aber Uli Hoeneß, der mischt sich ja jetzt auch nicht umsonst ein. Ist das vielleicht auch ein bisschen die Angst der Bayern, dass sie in solchen Vertragsgesprächen auch ihre Souveränität verlieren? Weil das kannten wir ja eigentlich über Jahre nicht, dass da so groß verhandelt wird und dass vor allem auch die Bayern sich so unter Druck setzen lassen, dann auch von Beratern, dass sie ja quasi dem Spieler hinterherrennen. Und im Moment klingt das ja so ein bisschen in die Richtung.
Ja, also wie gesagt, ich kann es jetzt nur so von außen bewerten, ne? Aber ich finde, dass die Bayern da eigentlich, also ich würde da auch jetzt keinen, wie hat das Uli Hoeneß nochmal gesagt, Piranha-Beratern, ich würde dann jetzt auch nicht hinterher hecheln wollen. Also der FC Bayern ist immer noch der FC Bayern. Und das ist ja jetzt auch kein Angebot, wenn die Zahlen denn so stimmen, wohinter man sich verstecken muss oder so. Und also es ist ja ein 1A-Deal, finde ich, für Upamecano. Also der kriegt mit dem Handgeld, hat der 40 Millionen in einem Jahr dann auf dem Tisch liegen. Ich finde es gut, dass sie sich da nicht von irgendwelchen Beratern durch die Manege treiben lassen, um ehrlich zu sein. Und also das ist jetzt so mein Take dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber hast du das Gefühl, Bayern verliert so ein bisschen Souveränität, was das angeht?
Ja. Also zumindest, dass die Diskussion darüber aufkommt und dass man auf jeden Fall die Gefahr liefe, diese Souveränität zu verlieren, wenn man sich jetzt hinhalten ließe. Sie haben es ja bei anderen Spielern auch gemacht, dass sie dann Angebote gemacht haben, gewartet haben und dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt ziehen wir es zurück. Bei Kimmich wurde das so gehandhabt, bei Alfonso Davies auch. Die verdienen ja auch alle nicht schlecht. Aber das scheint ja vielleicht auch so die Blaupause gewesen zu sein für die Seite von Upamecano, dass sie gesagt haben, naja, sitzen wir das mal aus, gucken wir mal, was wir möglichst rauskriegen können. Am Ende werden wir sicherlich weich fallen. Früher war es bei den Bayern anders. Da haben sie zum Beispiel Alaba dann auch gehen lassen. Oder Sané, der ist dann auch ablösefrei dann gegangen. Da haben sie es riskiert, haben gegambelt und sind dann am Ende eben leer ausgegangen. Oder bei Michael Ballack gab es das auch schon mal.
Das ist aber auch schon eine Weile her.
Das ist schon sehr lange her, ja.
Ja, spannend bei den Bayern. Ich meine, du bist ja näher dran als ich, als Sympathisant. Ich hatte bisher noch nicht den Eindruck, dass sie da irgendwie ihre Souveränität abschenken würden. Aber klar, man kann es auch so sehen, wie du es gerade formuliert hast, dass wobei sich auch im Vergleich zu, ich sag mal, Michael Ballack-Zeiten Berater auch noch stärker so zu Wort melden und auch viele Sachen durchstechen und so. Das war bei Ballack, zumindest habe ich das damals nicht so mitgeschnitten, noch nicht so intensiv der Fall.
Und das ist auch erst 18 Jahre her oder so. Aber das fiel mir eben noch ein, dass natürlich dieses Ultimatum damals auch gestellt wurde und dann am Ende eben dieses Angebot zurückgezogen wurde und dann war dann bei Chelsea. Aber das ist lange her. Mal gucken, was dann mit Upamecano passiert. Aber natürlich haben die Bayern eigentlich schon das Heft des Handels in der Hand, wenn sie dann so ein Ultimatum stellen. Wäre er denn aus deiner Sicht sportlich ersetzbar oder ist das jetzt wirklich einer, wo du, wie sie damals auch bei Kimmich gesagt haben, da musst du all-in gehen. Muss man für Upamecano aus deiner Sicht all-in gehen? Oder gäbe es da für die Summen, die da, wo das Geld offensichtlich für da ist, nicht auch Alternativen, die dann zumindest mal vielleicht das Gleiche kosten, aber vielleicht sogar noch mehr bieten langfristig?
Also, wenn wir jetzt bei den Summen sind, die du gerade vorgelesen hast, da muss es ja einen vergleichbaren Innenverteidiger für geben, irgendwo im europäischen Fußball. Sind schon krasse Summen. Dementsprechend, ja, es müsste eigentlich wen Vergleichbares geben, den du für das Geld holen kannst. Also ich finde halt Upamecano, ja, der hatte ja so ab und zu so ein paar Wackler und so drin, aber so grundsätzlich halte ich ihn wirklich für einen sehr guten Innenverteidiger, vor allem, weil er eben auch eine sehr gute, finde ich, Athletik und Geschwindigkeit einfach mitbringt. Und also ist schwierig. Also ich glaube, es ist alles möglich. Ich weiß es nicht, würdest du ihn gerne behalten im Trikot des FC Bayern München, Upamecano?
Den Upamecano in seiner Bestform auf jeden Fall. Also was Vincent Kompany mit ihm schon gemacht hat und wie er ihn verbessert hat, wie er ihn auch stabilisiert hat, wenn wir mal Verletzungen rausnehmen, das finde ich ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube aber auch, dass Kompany das mit anderen Spielern auch schaffen würde. Also dass er zum Beispiel jemanden wie Nico Schlotterbeck dann auch nochmal auf ein neues Niveau bringen könnte. Oder vielleicht Luka Vuškovic. Bayern-Taktik wäre ja gewesen, zumindest die frühere, als Uli Hoeneß noch operativ tätig war, nach so einem Spiel wie gegen den HSV, wo ein gegnerischer Innenverteidiger plötzlich auch ein Tor macht und eine Weltklasse-Leistung spielt oder zumindest eine sehr gute Leistung spielt, dass am nächsten Tag dann ein Angebot rausgeht. Jetzt kann er nicht an den HSV gehen, weil Vuškovic ja nur von Tottenham ausgeliehen ist, aber dass man zumindest da doch vielleicht auch so ein Bemühen mal intensivieren würde, um auch noch einen Plan B einfach zu haben. Wird vielleicht ja im Hintergrund passieren.
Ja, ist halt die große Frage, finde ich. So die Schwingungen rund um den FC Bayern sind ja auch, sie sind nicht mehr die Nummer 1 Anlaufstelle für große Talente, große Spieler und so weiter und so fort. Ist halt die Frage, ob sie bei Vuškovic überhaupt eine Chance hätten, den nach München zu holen oder ob da nicht noch 10 Premier League, also jetzt überspitzt gesprochen, ob da noch 10 Premier League Vereine vor den Bayern dran sind, weil die einfach ganz andere Mengen nochmal auf den Tisch klatschen können. Ne? Also was ja eher für einen Upamecano-Verbleib sprechen würde, weil es in dem Konkurrenzfeld Bayern München mit anderen europäischen Topclubs, die wir alle in der XXL Champions League Liga sehen, auch einfach schwierig ist. Ne? Mhm. Aber ja, ein Schlotterbeck hat ja jetzt auch, also bei dem kann ich mir schon eher vorstellen, klar, nächster Schritt Bayern München. Du hast, wie du schon sagtest, mit Kompany einen Trainer, der dich da auf der Innenverteidigerposition auch mal auf ein ganz anderes Level heben kann. Du kannst Titel gewinnen, du bleibst in Deutschland, bist in einer schönen Stadt in München. Ist auch nochmal ein Upgrade zu Dortmund, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, wo Nico Schlotterbeck privat wohnt. Also ich könnte mir, ja, ich weiß nicht. Also ein Schlotterbeck könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Ja. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass er in Dortmund bleibt, dass auch Dortmund wieder eine große Identifikationsfigur in ihren Reihen hat, ne, an die man sich so dranhängen kann. Braucht ja, finde ich, jeder Verein einfach, ne, so einen Namen, der da vorweggeht oder einen Mensch, der vorweggeht.
Das musst du auch als WDR-Reporterin natürlich sagen, dass er im Sendegebiet bleibt. Aber wenn wir noch von der Souveränität auf dem Transfermarkt nochmal die Parallele zur Souveränität auf dem Platz schlagen und versuchen, da vielleicht eine Verbindung herzustellen. Die aktuelle Souveränität auf dem Platz ist bei den Bayern ja auch nicht mehr so groß. Die Leistungsstelle 1-2 gegen Augsburg, 2-2 gegen den HSV. 5 Punkte in 2 Spielen auf Dortmund eingebüßt.
Ja.
Wo siehst du da die Gründe für? Was ist da los bei den Bayern aus deiner Sicht?
Also erstmal mit WDR-Brille witter ich natürlich, dass wir ein spannendes Meisterrennen haben, so spannend, wie es lange nicht mehr war. Es sind jetzt nur in Anführungsstrichen 6 Punkte. Und die Bayern spielen ja, du hast die eben schon im Halbsatz erwähnt, gegen Hoffenheim. Und die haben ja, meine ich, was dieses Jahr angeht, die bessere Bilanz als die Bayern. Und es könnten halt am nächsten Wochenende zwischenzeitlich nur 3 Punkte sein, wenn die Dortmunder dann am Samstag um 15.30 Uhr gegen Wolfsburg gewinnen. Also das finde ich erstmal das eine Herausragende, was von diesem Bundesligaspieltag übergeblieben ist. Und ja, was die Gründe der Souveränität der Bayern auf dem Platz angeht, ich glaube, da kann man so ganz plump vielleicht auch einfach anmerken, dass so ein bisschen diese wahnsinnige Intensität, die sie ja unter Kompanie an den Tag gelegt haben. Also die sind ja auch teilweise in Spielen mehr Kilometer gerannt, obwohl sie da schon gefühlt 5-0 gegen die Heidenheims dieser Welt gewonnen haben oder in Führung lagen und sind ja trotzdem noch so 10 Kilometer mehr gerannt. Ich glaube, da gab es mal so ein Spiel in der Champions League, da haben sie irgendwie 6-0 gewonnen und also gefühlt 6-0 und sind aber trotzdem noch 20 Kilometer mehr gelaufen, weil die, und das fanden wir ja auch oder finden wir ja auch alle geil an Bayern München in dieser Saison, dass sie einfach nicht locker lassen. Sie kommen aber, wenn man das jetzt andersrum formulieren möchte, vielleicht auch nicht in so einen Verwaltungsmodus rein. Lange Saison, du hast auch eine XXL Champions League mal wieder vor der Brust. Ne? Klar, Playoffs kannst du dir jetzt sparen, weil du da souverän in die Top 8 gekommen bist, aber trotzdem sind es halt einfach viele Spiele. Und wenn sich das halt aufsummiert, hier mal 3 Kilometer mehr, da mal 5 Kilometer mehr, dann kostet das halt einfach Körner. Vielleicht holt das die Bayern jetzt so ein bisschen ein, ist aber zugegeben jetzt eher so eine ganz plumpe Analyse, die ich nur dazu habe. Ich fand halt beim HSV im Topspiel am Samstag vor allem bemerkenswert, wie sehr sie den Bayern auf den Sack gegangen sind. Ja. Durch so Fouls, ne? Ja. Und also auch, klar, die waren auch mutig und so, aber ich fand vor allem diese Fouls, die sie gezogen haben, das hat die Bayern so entnervt, dass sie das gefühlt aus dem Rhythmus gebracht hat. Ja, und das klar. fand ich schon interessant. So ein bisschen so, ich mach's jetzt mal ganz überspitzt, so ein bisschen so, wir sind die Bayern. Es ist eigentlich eine Majestätsbeleidigung, wenn du mir jetzt hier auf den Schlatten trittst, aber den Leuten in Hamburg war das halt komplett egal. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie das so genervt hat, dass sie das so aus dem Tritt gebracht hat, dass sie gegen Hamburg tatsächlich ja, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, weniger Torschüsse als der HSV hatten. Also es war unterm Strich, auch wenn wir die X-Goals-Werte uns angucken, war das ja ein absolut gerechtfertigtes Unentschieden. Also es war, hatte ich jetzt nicht so auf der Bingo-Karte, aber vom Spielerischen her ist das vielleicht auch eine Blaupause für alle anderen Mannschaften, die noch gegen den FC Bayern spielen müssen. Weiß nicht, wie du das siehst, aber
das haben ja einige Mannschaften so, ne? schon versucht. Augsburg ja auch in der zweiten Hälfte. Da haben sie ja auch spielerisch versucht mitzuhalten und sich eben nicht ergeben, nicht hinten reingestellt, sind nicht in Ehrfurcht erstarrt, sondern haben eben tatsächlich dagegen gearbeitet. Und das scheint wirklich was zu sein, was den Bayern dann, wie du sagst, auf den Sack geht und wo sie dann auch dann irgendwo manchmal ein bisschen entnervt werden. Und wenn selbst jemand wie Ulise auf dem rechten Flügel dann auch manchmal schon abwinkt. Das hat man ja auch nicht so oft gesehen. Das war dann auch schon sehr bezeichnend, dass er den Ball dann eben verliert oder den Ball nicht so ganz hundertprozentig kontrolliert, wie man das eigentlich von ihm gewohnt ist. Und dann eben auch so, was soll's denn? Und so, du siehst ja auch die Körpersprache dann an. Und was zu der von dir aufgebrachten These kommt mit der auch Müdigkeit, die dann vielleicht auch einmal durch diese hohe Intensität dann auch kommt. Sie sind ja auch in den letzten 16 Pflichtspielen, glaube ich, 9 oder 10 Mal auch in Rückstand geraten und mussten dann immer eben sich davon wieder erholen und da wieder gegenhalten, um das Spiel dann noch zu drehen. Und das ist ja auch was auf Dauer angesichts des vollen Terminkalenders dann natürlich auch schon wirklich ins Gewicht fällt. Deshalb,
plus, ich hätte noch einen Lifehack für alle, die in Zukunft noch gegen den FC Bayern München spielen müssen. Ist jetzt auch kein neuer Lifehack, weil das schon öfters in der Vergangenheit gegen den großen FCB funktioniert hat, aber der Rasen sollte nicht in dem allerbesten Zustand sein, wenn du gegen die Bayern spielst. Ja. Haben sie ja auch viel gemeckert nach dem Spiel gegen den HSV, dass das ein Gerumpel gewesen sein soll. Also auf die Füße treten und den Rasen mal vorher ein bisschen treten, dann funktioniert's.
Das ist ja eigentlich generelle Underdog-Taktik. Es gab doch mal einen Verein aus dem Saarland, glaube ich, der mit einem sehr gewässerten Platz dann dafür gesorgt hat,
DFB-Pokal, ne?
Dass die Gegner reihenweise dann auch entnervt aus Saarbrücken dann wieder abgefahren sind.
Ja, ganz genau.
Aber enger Spielplan, hohes Tempo, viel Körner, die sie lassen, würdest du deshalb sagen, naja, jetzt kommt der Februar, da geht's eben etwas ruhiger zur Sache, da sind nicht so viele englische Wochen durch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League, da kann dieses Krischen nicht, und muss nicht, dieses Krischen sich nicht zur großen Krise auswirken, weil eben Erholung da ist.
Also ich würde jetzt mal, wenn ich die WDR-Brille wegnehme,
ganz objektiv.
Ich will jetzt mal sagen, dass die Bayern im deutschen Klassiker gegen Dortmund, ist glaube ich Ende Februar, machen die alles klar, weil die gegen Dortmund gewinnen werden. Und dann ist diese kleine Phase des, wir haben mal zwei Spiele hintereinander nicht gewonnen, ist das dann auch relativ flott wieder vergessen. Dafür, also ich glaube noch nicht so wirklich dran, dass sie jetzt wirklich so richtig ins Straucheln kommen. So bla, im Fußball kann immer alles passieren, aber die Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten zeigt uns einfach, dass die Bayern einfach eine Macht sind und es schon viel mehr braucht als als das, was jetzt gerade ist, dass sie so richtig ins Wackeln kommen. Also ich bin sehr gespannt auf den deutschen Klassiker. Wirst du ja dann auch noch bei dir besprechen.
Definitiv. Davor werden wir natürlich wieder
Da laufen deine Podcast-Mikrofone heiß, ey.
Auf jeden Fall. Und bis dahin sind wir gespannt, ob die Bayern weiter um Souveränität am Verhandlungstisch und auf dem Platz kämpfen oder ob das vielleicht auch gegen Hoffenheim dann alles schon am Wochenende wieder in die ganz andere Richtung geht und wir dann in der nächsten Woche hier im Podcast auch schon wieder ganz andere Töne anschlagen können. Das ist ja das Schöne, wenn man mehrfach die Woche sendet. Man kann sich ja jedes Mal dann auch wieder neu justieren und widerspricht sich manchmal innerhalb einer Woche gleich mehrfach. Deshalb wechseln wir ja auch die Gäste, damit das nicht so auffällt.
Ja, hat gut funktioniert. Aber
ich danke dir auf jeden Fall, Luise, für dein Debüt hier im Fever Pitch Podcast und ja, gerne wieder.
Ja, ich danke dir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich werde mir deine Thesen zum Spieltag jetzt mal rausschreiben und werde das mal dagegen halten mit Aussagen, die du vielleicht in einem Monat tätigen wirst. Also
was
auch für euch.
Lasst
in den Kommentaren da, wenn er sich um 180 Grad dreht.
Das dürft ihr gerne kommentieren. Vor allem bei YouTube geht das natürlich ganz gut. Da könnt ihr mir das auf den Kopf zusagen und dann mal gucken, ob ich drauf antworte. Luise, vielen Dank.
Mach's gut, Malte. Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.